Die Römer hatten natürlich ein anderes Weltbild. Mhm. Da ging es darum, dass die am Ende ihres Lebens ins Elysium eintreten, also in die schöne Welt nach dem Tod. Und deswegen hat man denen auch Sachen mitgegeben, die sie dann brauchen werden. Unter anderem halt einen Spruchbecher, Weinbecher sozusagen, wo dann einfach draufsteht,
Hoch die Tassen
sozusagen, ja, Prost, genau, sowas. Oder lasst es euch schmecken oder so.
Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung.
Non mortem timemus, sed cogitationem mortis. Wir fürchten nicht den Tod, sondern die Vorstellung vom Tod.
Der römische Philosoph Seneca sagt das, der übrigens einen ganz direkten Bezug zu unserem heutigen Thema hat. Und damit erstmal ein herzliches Salvete. Willkommen, ich bin Maria Backer, freue mich auf eine Förderbande-Folge, die sehr lebendig sein wird, auch wenn wir uns mit den Todesvorstellungen der alten Römer beschäftigen und sogar in ein Grab hinabsteigen.
Also wir sind jetzt das moderne Straßenniveau noch mal 2,5 Meter höher. Und die Grabkammer selbst ist in 6,50 Meter Tiefe.
Wir gehen durch verschiedene Ebenen von Geschichte. Räumlich, aber auch zeitlich.
Die Objekte, die dort stehen, haben auch in der Antike dort gestanden. Und zwar in der Grabkammer, die man auch heute sieht. Also wenn der Besucher reingeht, dann ist der authentisch etwa 2000 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt.
Unterwegs auf dem Zeitstrahl begegnen uns sehr unterschiedliche Menschen, Moden und Mobiliar.
Hier, das war die ursprüngliche Küche. Und vorne in den Räumen, wo wir jetzt so die Ausstellung haben, da waren die Wohnräume. Also ich kenne das
hier
noch.
Hier hat echt jemand gelebt und aufgepasst.
Ja, sicher. Das war das Konzept seit 1847, seit der Eröffnung auch, dass der preußische König gesagt hat, hier soll eben diese Stätte gezeigt werden können, interessierten Leuten geöffnet werden.
Und obwohl wir ein beachtliches Zeitzonenhopping betreiben, kommen wir immer am selben Ort raus.
Nächster Halt, Meigen. Römer Grab.
Knapp 10 Kilometer vor den alten Toren Kölns an einer großen Ausfahrtsstraße liegt das Römergrab Weiden. Seine Geschichte klingt in der Kurzform wie ein archäologisches Glaubensbekenntnis. Errichtet im 2. Jahrhundert nach Christus, nach etwa 3 Jahrhunderten verschüttet und vergessen, bis zur Wiederentdeckung 1843, von den Preußen zum Denkmal erhoben und seit 2017 von einem umtriebigen Verein zu neuem Leben erweckt.
Am Anfang waren wir 7, heute haben wir 194, glaube ich, die wir im Verein sind. Und dann legt man los und ist ganz dankbar, dass man ein Verein ist und nicht in der Verwaltung eingebunden ist.
Professor Dr. Heinz-Günther Horn ist Vorstandsvorsitzender des Fördervereins und so etwas wie der Urheber des Römergrabs Weiden in seiner heutigen Form.
Und da ich aus der Verwaltung komme, weiß ich manche Tricks, die die Verwaltung anwendet, um uns abzubremsen. Sie glauben nicht, was so an können wir mal sagen, Futtnickeligkeiten kommt, ne?
Heinz-Günther Horn war viele Jahre verantwortlich für die Bodendenkmalpflege im Rheinland. Er hat das Land NRW in Sachen Bodenpflege und Denkmalschutz beraten, war zudem Professor für provinzialrömische Archäologie an der Uni Köln und hatte von Anfang an eine Vision für die Grabkammer Weiden.
Und die Grabkammer hat ja eine Aura, eine Authentizität, die man sonst nirgendwo findet. Das ist nachhaltig gewesen. Und als dann später der Vorschlag kam, ich sollte mich mal um diese Grabkammer und deren zukünftige Nutzung kümmern, da fiel mir immer ein, das muss ein Ort des Erlebnisses werden. Da muss man nicht unterrichten, nicht mit didaktischen Mitteln arbeiten, sondern die spricht für sich selbst, wirbt auch für sich selbst. Und so haben wir dann alles das aus der Grabkammer rausgeräumt, was da an Beschriftungen, an Tafeln, an Vitrinen war, alles raus, so dass man die Architektur so in der Originalsubstanz noch sieht und dass man im Grunde genommen davon ergriffen wird.
Das Konzept geht auf. Inklusive Ergriffenheit. Davon konnte ich mich bei einem Besuch mit Führung selbst überzeugen. Bevor wir aber weiter in die Grabkammer und das Leben der alten Römer einsteigen, sollten wir klären, wie das alles mit der NRW-Stiftung zusammenhängt. Ja, und da freue ich mich sehr, dass die Vizepräsidentin der NRW-Stiftung heute wieder im Förderbandestudio zu Gast ist, Barbara Schock-Werner, die als Architektin, Kunsthistorikerin und frühere Dombaumeisterin Kölns vermutlich eine ganz besondere Beziehung zum Römergrab Weiden hat. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Frau Schock-Werner, hat diese Grabkammer für Sie auch, wie es Herr Horn eben beschrieben hat, so was Elektrisierendes?
Das hat sie tatsächlich, weil es so spannend ist, da reinzugehen. Auch weil man sie ja ganz lange gar nicht sehen konnte und ganz eifrig war oder ganz begierig. Da war endlich mal in dieses Wunderwerk, von dem man natürlich als Kunsthistoriker wusste, tatsächlich auch mal reinzugehen.
Zwischen Ihnen und dem Römergrab Weiden kann man, finde ich, diverse Erzählfäden aufspannen. Ich frage jetzt aber mal die Vizepräsidentin der NRW-Stiftung. Wann und wie sind Römergrab Weiden und NRW-Stiftung zusammengekommen?
Als der Förderverein gegründet wurde, war es natürlich klar, dass sie für die Entwicklung des Römergrabs Geld brauchten. Und da gab es den ersten Antrag, dieses sogenannte Wächterhaus, in dem bis dahin Leute wohnten, zu einem Empfangs- und Didaktikraum zu machen, Kasse, Bookshop, alles, was man so braucht. Und das war der erste Zuschuss sozusagen, der beantragt wurde und den wir auch gewährt haben.
Mhm. Haben Sie denn den Zustand des damaligen Wächterhauses unrenoviert noch sehen können?
Ich glaube, ich war einmal drin. Das Problem war ja, dass dort in diesem Wächterhaus sehr lange Wächter wohnten, die alles daran taten, dass man nicht hineinkam. Ich kenne ganz viele Kölner und ich gehöre auch dazu, dass es fast 20 Jahre dauerte, bis man zum ersten Mal da überhaupt rein konnte. Und die wohnten da und wohnten da auch sehr preiswert, aber mit der Auflage, dass sie das Krümmergrab zeigten. Und das taten sie nicht. Also war das im Grunde ein runtergewohntes Haus.
Ja, dabei war es ja wirklich, also wir haben ja ein Denkmal im Denkmal. Da ist das Römergrab, dann der Schutzbau plus Wächterhaus, Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut vom damaligen Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner. Das ist der andere Erzählfaden zu Ihnen, direkt als ehemalige Dombaumeisterin. Was ist denn eigentlich, wenn es nicht runtergerockt und runtergewohnt ist, so besonders an diesem Ensemble?
Ja, dass man natürlich sozusagen den bedeutendsten Denkmalarchitekten dieser Zeit, und das war Ernst Friedrich Zwirner als Dombaumeister ganz sicher, beauftragt hat, das zu bauen. Also man hat diese gefundene Ruine oder dieses gefundene Grab weit unterm Fußboden, man hat erkannt, das ist was ganz Besonderes. Und dann bekam Zwirner den Auftrag, das zugänglich zu machen. Und der hat das in zwei Schritten gemacht. Das eine war das Eingangsgebäude und das andere war das Wächterhaus. Und in diesem Wächterhaus, das ja ganz unscheinbar aussieht von der Straße aus, einstockig mit so einem Giebeldach darüber, hat er immerhin durch diese Schichtung der Ziegel zwei Farben, das hat so ein bisschen was Römisches. Also auch römische Mauern sind ja sehr häufig von Ziegelschichten durchschossen, um das auszugleichen, um die Oberfläche lebendiger zu machen. Und genau das machte Zwirner ja mit diesem Wächterhaus und auch mit diesem Zugangsgebäude.
Ja, dieser Schutzbau, der sieht eigentlich aus, ich weiß nicht, das hat die Größe von einer, weiß nicht, doppelten Telefonzelle oder sowas, ja, also mit einer grünen Tür.
So fast ein bisschen Hundehütte, hätte ich gesagt. Nein, es ist so größer, aber es ist von außen völlig, völlig unscheinbar. Wenn da nicht Römergrab dran geschrieben wäre, hätte jeder gedacht, das ist die Gartenlaube oder sowas. Na,
aber das Schutzhaus geht ja weiter.
Innen ist dieses Schutzhaus schon ganz aufregend. Er musste ja ein ganzes Stockwerk bauen, um überhaupt runterzukommen, weil dieses Grab tatsächlich weit unten ist. Und das tut er nun groß, eigentlich wirklich bedeutender Architektur, indem er so einen mit Bogen, einen quadratischen Kern ausscheidet mit einem Gang außenrum und mit einer Beleuchtung, die von oben durch zwei Stockwerke geht, mit einem am römischen Fußboden orientierten, gemusterten Fliesenfußboden. Ohne historistisch zu sein, schafft hier Zwirner einen doch historisch wirkenden Raum. Und das finde ich eine große, bedeutende Leistung.
Ist an diesen Räumlichkeiten denn eigentlich auch renoviert worden mit Hilfe der NRW-Stiftung? Weil es gibt ja insgesamt inzwischen 3 Förderungen von 220.000 Euro insgesamt.
Ich glaube, an diesem Raum, an Zugangsgebäude, ist nicht viel gemacht worden. Es war tatsächlich die Konzentration A auf den Umbau des Wächterhauses, B auf eine didaktische Einrichtung dieses Hauses. Und jetzt dann gibt es ja für Schulklassen und Besuchergruppen im hinteren Bereich einen gläsernen oder fast gläsernen Anbau. Und auch da haben wir Geld dazu gegeben.
Und dank des aktiven Fördervereins, von dem wir auch gleich noch mehr hören, gibt es ja heute auch regelmäßige Öffnungszeiten und ein beeindruckendes Team, das Führungen anbietet. Also es ist eine komplett andere Welt. Bei einer dieser Führungen war ich dabei und durfte auch noch ein kleines bisschen hinter die Baukulissen gucken.
Förderbande unterwegs.
Als ich an einem Samstagmorgen an der Bahnhaltestelle Römergrab Weiden aussteige, weiß ich schon, dass die nicht immer so hieß und ihre Umbenennung eine Errungenschaft des Fördervereins ist. Wie mühsam diese Umbenennung war und dass sie zu den
Futtnickeligkeiten
der Verwaltung gehörte, erfahre ich erst später. Ein paar Meter stadtauswärts an der vielbefahrenen Aachener Straße liegt das Ensemble Römergrab und Wächterhaus. Die Bauarbeiten sind noch im Gange.
Guten Morgen.
Hallo.
Grüße.
Also das ist ja das ehemalige Wärterhaus. Ja.
Gudrun Schmitz empfängt mich. Sie ist Dezernentin für Denkmalschutz in der Bezirksregierung Köln. Aber hier im Römergrab ist sie von Anfang an ehrenamtlich dabei und erzählt von der Arbeit des Vereins, wie alle erst mal lernen mussten, was es heißt, so ein Haus in Betrieb zu nehmen und zu organisieren. Und warum jetzt alles noch mal richtig Fahrt aufnimmt.
So, wir sind wirklich jetzt noch in der Baustellenphase. Das heißt, ab hier beginnt die Dreckzone. Das ist eine alte Ausgangstür, die haben wir als Bautür hier drin.
Das alte Wächterhaus war, trotz der früheren Umgestaltung, viel zu klein, um größere Gruppen oder Schulklassen aufzunehmen. Jetzt kommt, auch mit Hilfe der NRW-Stiftung, ein Schulungsgebäude dazu, barrierefrei, hell, freundlich.
Das wird alles sehr schön. Auch das wird hier eine Glastür sein.
Ja.
Unser Ziel war es wirklich, wenn man hier jetzt reinkommt, dass man direkt in den Garten guckt.
Noch ist der Garten allerdings Teil der Baustelle.
Es sieht noch sehr wild aus, aber ich sage Ihnen, Ende Mai sieht es ganz schön aus.
Ein altrömischer Garten entsteht hier mit Pflanzen, die man schon in der Antike hatte, mit Natursteinen, Sitzgelegenheiten. Auch daran beteiligt sich die NRW-Stiftung.
So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Wir haben bestimmt schon Besucher vor der Tür. Weil um 11 Uhr hat sich eine Gruppe angemeldet.
Ja.
So, dann kann ich ja fast an Lisa übergeben.
Später wird Gudrun Schmidt selbst noch eine Führung durch Ausstellung und Grabkammer machen. Diese Gruppe übernimmt aber Lisa Schado. Sie hat als Archäologiestudentin im Förderverein angefangen, kommt aber auch nach ihrem Studium nicht los vom Römergrab Weiden.
Die Stadtgrenze bildet immer eine Stadtmauer bei einer römischen Stadt. Und davor gelagert an den großen Ausfallstraßen, das haben wir hier in einem Plan dargestellt, da befinden sich immer die Nekropolen, also die Friedhöfe.
Wir stehen vor einer Karte, auf der Köln in seinen Anfängen zu sehen ist. Die Römer hatten strategisch wichtige Verbindungsachsen angelegt. Straßen, die es bis heute gibt. Unser Standpunkt ist weit außerhalb des Zentrums.
Also das Römergrab, das ist quasi nicht Teil der Stadtnekropole, sondern das gehört zu einem Bauernhaus, also zu einer Villa Rustica, so nennt man das. Also ein großes Gehöft, wo vor allen Dingen erwirtschaftet wurde.
Die Römer haben hier Getreidesorten wie Weizen, Emmer oder Einkorn angebaut. Aber auch Apfel- und Kirschbäume haben sie erst in diese Region gebracht.
Und zu einem von diesen Villa Rusticae, die weiter außerhalb im Umland lagen von der Stadt, die halt quasi die Stadt und die Region versorgt haben, da gehört auch dieses Grabmonument dazu, was wir uns nachher noch anschauen. Und deswegen können wir uns das erklären, dass das halt so weit außerhalb liegt. Das ist jetzt eine lange Geschichte, um auf diesen Punkt zu kommen, aber es gehört halt alles dazu, weil die Antike dann doch ein bisschen komplexer ist. Man kann das nicht immer in einem Satz erklären. So.
Und so kommen wir von der Villa Rustica, die sehr wohlhabenden Menschen gehört haben muss, zur High Society im Römischen Reich und damit auch zu Agrippina, der Stadtmutter Kölns. Sie hat als Kaisergattin ihrem Geburtsort Köln die Stadtrechte verschafft und war als Mutter des späteren Kaisers Nero ziemlich gut bekannt mit
Non mortem timemus,
dem Philosophen Seneca.
Sed cogitationem mortis.
Kluge Zitate zu Tod und Vergänglichkeit von ihm und anderen Gelehrten zieren übrigens die Wände hier im Treppenhaus. Womit wir wieder beim Thema und auch schon einen Raum weiter sind. Es geht um Mythologie, Trauerrituale und Grabinschriften.
Also wenn man zum Beispiel ein Senator war, den höchsten Rang hatte, dann steht da drauf, was der Cursus Honorum war, was man alles geleistet hat. Wenn man Soldat war, steht da drin, welcher Legion man gedient hat und wie lange zum Beispiel, wo man war. Also das ist eine Leistungsgesellschaft gewesen, das Römische Reich. Und je besser, je toller, je geiler man war, desto mehr Prestige hat man am Ende auch bekommen. Und desto größer sind dann auch die Grabmonumente.
Und je aufwendiger und prominenter man um die Toten trauerte, desto besser war es auch um den Erfolg im eigenen Leben bestellt. So der Deal. Und wenn alles lief wie geplant, hatten die Toten im Elysium eine gute Zeit. Dafür gab es entsprechende Grabbeigaben. Trinkbecher, Waffen, Schmuck, Parfum, was eben so nötig war. Und natürlich Essen. Darum ist das Römergrab Weiden auch aufgebaut wie ein Speisesaal, wie wir gleich noch hören werden. Während die Gruppe rübergeht, will ich noch ein paar Punkte mit Barbara Schock-Werner im Studio klären. Ja, Frau Schock-Werner, wir haben nämlich noch gar nicht gehört, warum und wie dieses Grab überhaupt wiederentdeckt wurde. 1843 ist die Zahl und offenbar war es ein reiner Zufall. Mögen Sie die Geschichte erzählen? Kennen Sie sie?
Ja, ein Landwirt hat da gearbeitet. Er wollte da was bauen. Was ist nicht so ganz klar, aber jedenfalls hat er gegraben. Und dann fand er ein Loch, würde man mal sagen. Und in Köln war man ja schon im 19. Jahrhundert sehr gewitzt darauf, wenn man da was fand, das kann ja was sein. Und er entdeckte tatsächlich das Grab, das bei dem die Decke schon damals fehlte. Also es war sozusagen ein offener Kubus, aber da standen tolle Sachen drin. Das hat auch dieser Landwirt gemerkt. Und er hatte natürlich gleich die Vorstellung, dass man da Geld draus machen könnte.
Dollarzeichen im Auge.
Dollarzeichen im Auge, wie das so ist, wenn man gegraben hat und versuchte, das zu kaufen. Aber das hat die preußische Provinzialverwaltung mitbekommen und hat ihm auf die Finger geklopft. Wobei ich nicht weiß, ob er eine Entschädigung bekommen hat. Aber
die haben das gekauft einfach.
Die haben das gekauft. Also er hat doch was dafür bekommen.
Wahrscheinlich, ja.
Und dann haben sie aber diese preußischen Provinzialbeamten haben doch erkannt, dass das was sehr Außerordentliches ist. 1843 ist es gefunden worden und dann wurde der interessanteste, beste, renommierteste Architekt für Historisches, nämlich der Kölner Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner, beauftragt, das zu schützen und zu bebauen.
Was er ja recht flott hingekriegt hat auch. Das war 47 oder 48 war dann die Eröffnung. Aber kann das sein, dass die Kölner heute den Preußen von damals zu verdanken haben, dass das Römergrab so überhaupt erhalten ist?
Ganz sicher haben wir das den Preußen zu verdanken, denn wenn die Provinzialbeamten das nicht würdig geschätzt hätten, hätte der Landwirt wahrscheinlich Käufer gefunden, die die Büsten gekauft hätten und vielleicht sogar diesen wunderbaren Sarkophag, der da drin steht. Es gibt ja immer für alles auch Käufer, aber da hat wirklich der preußische Staat aufgepasst und hat gesagt, nee, das ist was Besonderes, das muss da bleiben.
Und das ist im Prinzip der Anfang des Denkmalschutzes im Rheinland, oder?
Das ist der Anfang des, ja nicht ganz, es war ja schon Wallraff, wir haben ja das Wallraff-Jahr, der schon Beauftragte in französischer Zeit für die Monumente der Stadt war. Also das fängt schon um 1800 an, weil Wallraff damit auch dafür gesorgt hat, dass wenigstens die bedeutenden Kirchen erhalten bleiben und als Pfarrkirchen weitergenutzt und nicht nur die die Klöster abgerissen werden.
Also reiht sich das als Beispiel
daran ein? Das reiht sich an, aber in der preußischen Verwaltung war es sicher eins der ersten Beispiele, wo gesagt wird, das muss man erhalten.
Ja. Apropos, es reiht sich ein. Was mir nicht klar war, als ich zum Römergrab fuhr, ist, dass dieses Grab und das Monument, was dann an der Straße stand damals, also in der Antike, dass das kein Einzelfall war, sondern dass die ganze Straße gesäumt war mit Grabmonumenten. Man ist da quasi durch so eine Totencity gefahren. Ein bisschen gruselig, oder?
Ja, alle Straßen, vor allem ganz toll muss die Straße nach Norden, also der heutige Eigelstein, da gibt es gewisse Rekonstruktionen. Ein Grabhaus nach dem anderen gestanden habe, aber auch entlang der Aachener Straße, der Via Belgica oder der Luxemburger Straße standen solche Monumente. Allerdings, dieses stand nun außerhalb der eigentlichen Totenstadt, so weit reichte die nicht rauf. Aber es war in römischer Zeit ganz wichtig, ein Memorialbau für die Toten zu haben. Und wer immer es sich leisten konnte, hat so ein, ich sag mal, eine Art Haus errichtet, die sich weniger leisten konnten, kamen dann in die zweite Reihe. Da musste es dann ein Stein sein. Aber wer immer sich leisten konnte, hat so eine Art Groß- oder Kleinsteinhaus hingebaut.
Ja. All diese Steine, Frau Schock-Werner, da muss man sich doch fragen, wie konnte all das von der Bildfläche verschwinden? Und zwar so komplett.
Ja, das hat natürlich damit zu tun, was wir gesagt haben. Wenn die Leute es gefunden haben, haben sie es eher verschwinden lassen oder versucht zu verkaufen. Nur Bruchteile davon landeten ja im heutigen römisch-germanischen Museum. Marmorteile konnten gut gebraucht werden, die konnte man zu Kalk verbrennen. Die meisten antiken Skulpturen landeten tatsächlich in den Kalköfen und sind zu Kalk verbrannt worden, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
Schwer. Und die ganzen Steine sind wahrscheinlich zu Straßen und zu neuen Häusern geworden. Ja. Sicherlich manchmal auch aus der Not heraus. Frau Schock-Werner, ich würde sagen, es ist Zeit für die Unterwelt, 6 Feet Under, wobei hier ja 6,50 Meter, hatten wir schon gehört. Wir kommen in einen Raum, der aus riesigen Steinquadern besteht. Dass dieser Raum für die Ewigkeit gemacht ist, spürt man sofort. In der Mitte ein großer Sarkophag und Möbel gibt es auch.
Wenn wir uns jetzt nochmal genau anschauen, diese 3 Nischen und die beiden Korbsessel. Das Ganze ist ein Esszimmer. Die Männer haben gelagert in den Nischen gegessen und die Frauen saßen immer auf Korbsesseln zum Mann hin. Und in der Mitte war dann ein kleiner Tisch mit Gaben. Das haben wir in ganz, ganz vielen Reliefs und in ganz vielen Grabstelen haben wir das dargestellt. Sogenannte Totenmahlszenen heißen die. Und hier hat man das einfach auf die Spitze getrieben und hat einfach das Esszimmer komplett nachgebaut.
Ob hier in dieser Grabkammer wirklich gegessen wurde oder ob der Raum nur symbolisch ist, dazu habe ich bei meinem Besuch unterschiedliche Auffassungen gehört. Fakt ist aber, dass der größte Gegenstand im Raum nicht hierher gehört.
Der Sarkophag ist natürlich ein kleiner Blickfang. Der Sarkophag hat aber ursprünglich nicht hier unten gestanden. Das hat man festgestellt, nachdem man ihn gemessen hat und die Tür gemessen hat und bemerkt hat, der passt da ja gar nicht durch. Der hat ursprünglich in dem Grabtempel oben drüber gestanden. Und das Ganze ist dann eingestürzt und dann ist der in 34 Teile zerbrochen und dann hat man ihn versucht wieder zusammenzuflicken. Und wir haben hier eine klassische Szene von einem Jahreszeiten-Sarkophag. Der war um 300 Trend im Römischen Reich.
Die Trends und Moden der Zeit erkennt man auch an den Skulpturen. 2 Frauen und eine Männerbüste stehen so da, wie sie irgendwer irgendwann in der Antike dort abgestellt hat. Erstaunlich.
Alles original hier unten. Alles original. Also es sind Porträts von Personen, die hier begraben wurden, aber sie sind in einem Zeitstil, wie es heutzutage auch immer noch so ist. Also in den 80ern zum Beispiel war der Fukuhila beliebt. In der römischen Zeit um 180 nach Christus war ein kleiner Backenbart zum Beispiel beliebt, weil der damalige Kaiser Caracalla den getragen hat. Und der Mann da vorne zum Beispiel, der sieht nämlich so aus wie der römische Kaiser Caracalla. Der hat ein gelenktes, also ein langes Gesicht. Der hat so schläfrige Augen. Das ist ganz typisch für den Kaiser. Aber der Kaiser hatte Locken und der hat halt eine glatte Frisur. Und deswegen wissen wir, das ist ein Porträt. Aber er stammt aus der Zeit von Caracalla.
Auch die Frauenbüsten erzählen einiges. Kleidung, Frisuren, gesellschaftlicher Stand. Man kann sogar sehen, an welchen Stellen die Skulptur nachgearbeitet wurde und ob das in Rom geschehen ist oder in Köln, in der Provinz. Tatsächlich verrückt sich in diesem Raum die Zeit. Und die alten Römerinnen und Römer werden, obwohl in einem Grab, erstaunlich lebendig. Mir geht durch den Kopf, was Professor Heinz-Günther Horn, der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins, gesagt hat.
So nah kommen Sie nirgendwo in einem Museum an ein Original ran. Und haben auch diese Aura. Also ich möchte gerne, dass die Leute rauskommen und sagen, boah, das reicht mir schon als Ziel. Nicht? Also man soll begeistert sein, so wie wir das auch. So, alle sind hier begeistert und tun ihr Bestes.
Das stimmt. Und das spürt auch die kleine Gruppe, die die Führung mitgemacht hat.
Wow, danke.
Bitte vergesst nicht die Google-Bewertung.
Ne? Oh ja, Herr Horn liest die alle.
Barbara Schockferner, da mussten sie lachen.
Ja, ich traue es tatsächlich zu, dass Herr Horn die alle liest. Weil er hat in dieser Begeisterung für das Römergrab wirklich eine neue, weitere Lebensaufgabe gefunden. Ohne ihn hätte es vermutlich diesen Förderverein gar nicht gegeben. Und diese endliche Öffnung und die Popularisierung. Und jetzt kommen ganz viele Kölner und können das endlich sehen und sind ganz begeistert.
Ja, zu Recht. Und es tun sich ja auch neue Aufgaben auf. Diese Unterwelt zu erleben ist eine tolle Erfahrung. Aber ich habe eben mitbekommen, dass das Römergrab dadurch auch ein bisschen leidet. Also die Steine schwitzen, im Sommer natürlich besonders, aber auch durch die Körperwärme, die da unten dann reinkommt und durch die zunehmenden Besucherzahlen werden die Treppenstufen auch nicht besser. Das heißt, da gibt es Aufgaben und Probleme. Wie kann man damit umgehen?
Ja, das muss man ganz genau abwägen. Was man natürlich am wenigsten möchte, dass das Grab wirklich oder das Monument, um es allgemeiner zu sagen, wirklich leidet. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch das Geld dafür bekommen, dass man es zugänglich macht. Dann muss man notfalls die Stufen abdecken mit irgendwas, dass sie nicht zu stark abgenutzt werden. Notfalls mit Klimatisierung die Feuchtigkeit reduzieren. Das ist im Einzelfall ganz schwierig. Und ganz schlimm wäre es, wenn man die Besucherzahl wieder reduzieren müsste. Aber ich glaube, so weit sind sie noch nicht.
Nee, das Gefühl hatte ich auch nicht. Im Gegenteil, es nimmt ja jetzt erst noch mal wieder richtig Schwung auf. Im Mai gibt es eine festliche Eröffnung. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt einen Anbau, ein Schulungsgebäude, so eigentlich auch eine Art Empfangsraum. Und es gibt diesen Garten, diesen römischen Garten. Welche Wünsche geben Sie mit an diesem Punkt, was ja schon auch so ein Wendepunkt ist fürs Römergrab?
Ja, dass man auch im Römergrab Weiden wirklich die Geschichte dieser bedeutenden Stadt Köln erfahren kann, die eben auf 2000 Jahre zurück, auf ein Volk zurückgeht, das eine ungeheure Kultur hat und dieses erfahrbar machen für junge Leute, für Kölner und die aus der Umgebung. Hier kann man wirklich Geschichte erfahren und das finde ich etwas ganz Wichtiges.
Ja. Ich habe eine Sache gehört, die hat mich wirklich beschäftigt. Und zwar sagte eine Archäologin dort auch, dass wir das heutige Köln im Grunde auch diese Multikulturalität auch schon den Römern zu verdanken haben. Also die Weltoffenheit dieser Stadt. Sie führte das darauf zurück, dass im Römischen Reich sowieso ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern dazugehörten, plus die Ubier, mit denen es hier anfing. Und dass das schon eine Durchmischung war, deren Spirit wir sozusagen heute noch haben.
Ja, weil natürlich die römischen Soldaten, die Legionäre, die hier besetzt waren, die kamen ja nicht alle aus Rom, wahrscheinlich die allerwenigsten. Man weiß, dass relativ viel Griechen dabei waren durch bestimmte Dinge, aber die kamen aus dem gesamten römischen Weltreich, das ja Persien, Nordafrika und Spanien, die iberische Halbinsel mit einschloss. Und überall kamen die Soldaten hierher nach Köln, denn diese Soldatenkarriere versprach ja sozusagen am Ende, wenn man sie durchstand und überlebt hat, bekam man ein Gut, dann wurde man Grundbesitzer. Und das war natürlich erstrebenswert. Und dadurch war das wirklich Multikulti von Anfang an. Und die lebten da alle zusammen und bauten eine tolle Stadt mit einer fantastischen Stadtmauer. Und viele davon wurden auch dann entlang begraben, weil viele blieben tatsächlich. Wenn sie ihr Landgut bekamen, dann zogen sie nicht wieder nach Griechenland zurück. Und so entstand hier wirklich eine durchmischte Gesellschaft, die die Stadt geprägt hat.
All das lässt sich nachvollziehen und entdecken im Römergrab Weiden. Und alle wichtigen Infos, die Öffnungszeiten und den Kontakt zum Römergrab Weiden stellen wir wie immer auch in die Shownotes, denn ein Besuch ist unbedingt empfohlen, stimmt's?
Unbedingt. Jeder, der noch nicht drin war, muss da mal reingehen.
Sagt Barbara Schock-Werner. Ganz herzlichen Dank für Ihren Blick auf das Römergrab Weiden und Dankeschön für Ihren Besuch hier im Studio.
Bitte gern.
Dank geht auch an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Und wenn Sie wie wir begeistert sind von der Arbeit der NRW-Stiftung und Ihren starken Projekten, dann machen Sie doch einfach mit, werden Mitglied im Förderverein. Alle Unterlagen gibt's unter nrw-stiftung.de. Also, das war's für heute. Ich sage bis zur nächsten Folge. Dann meldet sich wieder meine Kollegin Cornelia Wegerhoff und führt Sie ins alte Zollhaus Senden im Münsterland. Tschüss!
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.